Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geld- und Bier-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Wie immer der Hinweis am Anfang, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Optionen, Aktien oder Sonstigem. Plus, wir sind möglicherweise an den Themen oder an den Aktien, die wir hier besprechen, beteiligt über den MSCI World indirekt. Und wenn wir direkt beteiligt sind, sagen wir es natürlich dazu. Und damit, Dominik.
Ich traue mich gar nicht.
Zum Wohl.
Tschüss.
Was ist da los?
Naja. Ja, es ist eine optische Täuschung. Es schaut so aus, als würde ich Wasser trinken heute. Ist dem geschuldet, dass ich muss mich entschuldigen, das passt natürlich nicht zum Thema, aber ich war gestern nach langer Zeit wieder einmal ein bisschen unterwegs. Es ist ein bisschen länger geworden und dementsprechend werde ich es heute ein bisschen ruhiger angehen lassen und nicht ins Bierglas hineinschauen.
Gut, ich schaue schon hinein, ich halte die Stellung und das nächste Mal tauschen wir vielleicht.
Cheers.
cheers. Ja, wir haben wieder einige spannende Themen mitgebracht. Wir werden ein bisschen über die Bondmärkte plaudern, wir werden über Trump und Powell plaudern, Containerschifffahrt, Death Cross werden wir besprechen, die EZB-Zinssenkung plus wo uns das Gespräch sonst noch so hinleitet hier. Und wir sind am Start in der Earnings Season, wir können das schon ankündigen. Beim nächsten Geld- und Bier-Podcast werden wir tiefer in das eine oder andere Earnings eintauchen, zum Beispiel Google wird bis dahin schon berichtet haben. Wir werden beim nächsten Mal mit Sicherheit Google ein wenig näher uns anschauen, aber die Earnings Season, glaube ich, auch nutzen, um definitiv mal ein bisschen intensiver irgendwo reinzuschauen.
Absolut, ja.
Und ja, schauen wir mal. Dominik, du hast ja die Bondmärkte im Griff, du hast das ja auch auf deinem Substack ein bisschen beschrieben, schon vor 3-4 Wochen wieder mal, ja. Das Zörake hat zugeschlagen. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, Bondmärkte waren halt immer schon das Thema, die im Hintergrund gebrodelt haben. Also man sagt halt immer, das richtig intelligente Geld ist im Bondmarkt. Es ist auch der größte Markt, der Bondmarkt, der globale Schuldenmarkt eigentlich. Und da sitzen halt die besten Geldmanager drinnen, weil es halt das meiste Kapital zu verwalten gibt auch. Und deshalb sagt man, wenn der Bondmarkt eine Richtung einschlägt, dann hat das was zu bedeuten. Und das gibt halt so dieses Sprichwort an der Wall Street, der Bondmarkt hat immer recht. Oder man hört halt zu, wenn der Bondmarkt eine Richtung einschlägt. Und ich habe das schon vor vielen Monaten thematisiert, das erste Mal, wo ich gesagt, die USA werden ein Schuldenproblem bekommen und dementsprechend halt auch ein Refinanzierungsproblem.
Ja.
Weil dass ein Drittel der Staatsanleihen in diesem Jahr ausläuft, das war ja vorher schon bekannt, das habe ich auch vorher schon gesagt. Und dass wir halt uns die letzten 10, 15 Jahre zu null Negativzinsen, 0,5%, 1% verschulden haben können, das ist ja was, das hat sich ja radikal geändert jetzt durch die Inflation und durch die Zinserhöhung und so weiter.
Absolut, ja.
Und diese Schulden müssen natürlich prolongiert werden, die müssen fortgeschrieben werden. Wenn sie auslaufen, die Staatsanleihen, muss man das eben refinanzieren. Das kennt jeder von seinem Hypothekarkredit. Wenn der fixe ausläuft über 10 Jahre, dann muss man halt dann die Anschlussfinanzierung machen. Und dann ist halt die Frage, wie stehen zu diesem Zeitpunkt, wo man Anschlussfinanzieren muss, die Zinsen. Und derzeit ist es halt wirklich so, erstens mal diesen auslaufenden Anleihen geschuldet und diesen Verwerfungen im Weltfinanzsystem, beziehungsweise Handelssystem durch diese Trumpsche Zollpolitik, sieht man halt, dass die Anleihen stark steigen und oder nicht runtergehen, das was er möchte. Und wir haben ganz kurz einen Einbruch gesehen von den Anleihen. Wir waren auf 4,8 in der Spitze, jetzt sind wir auf 4,3. Es ist leicht runtergegangen, aber es hält sich sehr, sehr markant weiter oben. Und es geht auch immer wieder weiter rauf, auch nach einem kurzen Einbruch. Und dementsprechend ist es ganz schwierig, diese Schulden, die vorher im Schnitt zu 1,3, 1,5% finanziert wurden, jetzt zu 4,8 oder 4,3 zu finanzieren.
Ja.
Das ist ja die doppelte, dreifache Zinslast. Das heißt, wenn ich jetzt Hausnummer 100 Milliarden habe, die ich ausgebe für Zinsbedienung jedes Jahr, dann sind es nachher 300. Also nur für diesen Batzen, ne? Und das ist halt schon heftig. Also der Anleihenmarkt sagt eindeutig, hör mit deiner scheiß Politik auf, das bringt dich um. Und jetzt ist die Frage, hört er drauf oder nicht? Und anscheinend wirkt's irgendwo, weil man merkt ja auch, dass er ein bisschen zurückrudelt.
Für mich, ich habe auch darüber gelesen die Woche und für mich extrem spannend ein Artikel, ich glaube es war eher auf Substack, ein bisschen Verschwörungstheorie vielleicht, aber es soll sich um eine gezielte Aktion von Japan, Kanada, EU, möglicherweise auch China gehandelt haben, die dann ein bisschen was auf den Markt geschmissen haben und damit die Zinsen so in die Höhe geschraubt haben. Wie ist da deine Meinung dazu?
Ich halte das überhaupt nicht für eine Verschwörungstheorie, also ich halte das für absolut plausibel, ich kann es nur nicht beweisen, beziehungsweise ich kann es nicht nachweisen, aber mich würde das überhaupt nicht wundern, weil China hat schon immer gesagt, dass der hohe Schuldenberg das Land verwundbar gemacht hat und Moskau hat auch schon öfter vorgeschlagen, dass man koordiniert Bonds auf den Markt wirft von den USA und ich sage mal, wenn er mit seinem harten Strahl gegen den Wind pinkelt, dann ist es halt so, dass sich irgendwann die anderen zusammentun und sagen, okay, runter vom Gas. Wir haben eure Schulden in der Hand und wir sind die Käufer eurer Schulden. Und wenn wir die nicht mehr kaufen, dann könnt ihr das über die EZB finanzieren, dann könnt ihr alles über die EZB aufkaufen und das zerstört euren ganzen US-Dollar.
Ja. Ich würde die Metapher ein bisschen korrigieren. Er hat gegen den Wind ein bisschen getröpfelt, meiner Meinung nach.
Ja. Wie auch immer.
Aber, wie auch immer, ja. Absolut. Ja, natürlich. Und das ist schon was natürlich sehr, sehr spannend wird. Dazu kommt, dass Trump und Powell ja auf der Kriegsseite unterwegs sind, sage ich mal. Er hat sich tatsächlich ernsthaft überlegt, Powell zu entlassen, was natürlich die Märkte, glaube ich, an einem Tag mindestens um 10% hinuntergestürzt hätte, denke ich mal.
Ja.
Also darüber überhaupt nachzudenken, sieht man, wie geisteskrank das eigentlich mittlerweile geworden ist.
Ja, also wie du richtig sagst, die Überlegungen, die teilweise angetroffen werden, das sind halt dann, die gehen halt an der Demokratie dann schon vorbei. Also du hebelst ja wirklich gängige Prinzipien und demokratische Grundsätze aus. Die Regierung hat keine Handhabe über die Zentralbank, das ist so. Und wenn er da jetzt das overruled aussetzt oder hinterrücks irgendwie umgeht, also das gute Signal ist eben, dass keiner für den Frieden, für die Demokratie, für was auch immer. Das ist, denke ich halt, wird die Märkte sicher nicht, wenn die sie nicht so toll finden. Weil was ist dann das Nächste, ne? Wenn so eine Barriere fällt, was ist als Nächstes dran?
Ja, es fallen ja ohnehin schon Barrieren, ne? Widersetzt sich dem Supreme Court Urteilen und so weiter. Also meiner Meinung nach ist Amerika sowieso schon in einer Verfassungskrise mittlerweile. Und die Frage ist, wie lange das noch gut gehen kann. Also das wird ganz spannend. Also wir werden genug zum Plaudern haben, glaube ich, die nächsten.
Ja, also mit Onkel Donald gehen uns die Schlagzeilen nie aus. Was mich ein bisschen stört, ist, was ist mit den ganzen Sachen passiert, die da announced wurden mit Fort Knox und so weiter. Von dem Audit habe ich auch nichts mehr gehört. Das würde mich halt schon brennend interessieren, muss ich sagen.
Das wird, glaube ich, dich zwar interessieren, aber das wird nie in die Öffentlichkeit
kommen. Genau, auch wenn die Wahrheit nie ins Licht kommen würde, ich möchte zumindest irgendwas hören. Ich möchte zumindest die Lüge, möchte ich zumindest hören. Aber ich höre gar nichts mehr.
Aber ist ja auch schon gut, man kann das ja schon schön interpretieren, nehme ich einmal an, oder?
Also das ist schon eine starke Aussage auch, ja. Denke ich schon.
Oder sind wirklich alles da und das Audit dauert zu lang?
Geblödsinn. Also wenn ich viel glaube, aber. Also wenn ich viel glaube, dann würde ich es live streamen.
Ja,
weißt du? Wenn es da Hallen voller Gold gibt, dann würde ich das schon live streamen auch.
Ja. Wäre eine Botschaft an die Welt zumindest. Ja.
Ja. So, macht euch keine Sorgen, wir zählen gerade, das dauert halt nur 3 Wochen länger.
Die Bahnen sind schwer.
Ja. Also das wäre eine überraschende Wendung.
Sehr gut. EZB hat ja auch die Zinsen gesenkt. Wie ordnest du das an?
Ja, ich sehe das als Non-Event, muss ich sagen. Ich höre auf der Immobilienseite immer wieder, dass sich die Leute freuen, endlich sinken Zinsen wieder. Ich sage halt immer, ja, ich finde das erste Mal ist das ein Non-Event, auch wenn das jetzt kurzfristig vielleicht ein bisschen Impact hat. Aber ich finde, was wir jetzt wirklich gesehen haben, die letzten Monate, Jahre, Quartale, ist, dass der Leitzins nicht der Hypothekarzins ist.
Ja.
Das heißt, es ist meistens so, aber es muss nicht zwangsläufig so sein, dass wenn der Leitzins sinkt, dass der CMS-Swap-Satz sinkt oder der Euribor sinkt. Und das sind die Refinanzierungssätze. Das sind die Sätze, zu denen man die Kredite abschließt. Also ob man es fix macht oder variabel. Ne?
Ja.
Variabel für einen 3-Monats-Euribor meistens oder 6-Monats-Euribor meistens der 3-Monats-Euribor und für Fixkredite der 10-Jahres-CMS-Swap-Satz.
Mhm.
Und das sind so die Richtlinien für die Kreditvergabe. Und das heißt nicht, meistens ist es so, aber zwangsläufig, dass eine Leitzinsänderung da was regelt. Und wir sehen die zwei Sätze schon leicht fallen, das ist schon so. Aber ich sage, das muss in Zukunft nicht immer so sein. Und ich sehe nach wie vor da keinen gesunden Weg, die Zinsen auf Null zu senken, ohne Inflation. Gerade in so einem Handelsstreit-Thema. Kann man jetzt vielleicht noch einmal 25 Basispunkte machen, aber ich sehe dann einfach keinen Raum mehr für weitere Zinssenkungen. Eher für Zinsanhebungen, um eine zweite kommende Inflationswelle wieder bekämpfen zu müssen.
Absolut, ja, sehe ich ähnlich. Bin sehr gespannt. Ich glaube auch keine Notwendigkeit gesehen, das jetzt nochmal zu sinken, aber.
Ich sehe es auch nicht wirklich. Ich meine, na gut, okay, der Immobilienmarkt ist schwer unter Druck. Also wir haben ja gerade bei den Entwicklern haben wir ja natürlich massive Ausfälle, weil die halt in guten Zeiten zu stark überhebelt haben und dann jetzt durch diese Zinsanhebungen natürlich massiv unter Druck geraten sind. Aber gut, ich meine, da muss ich halt sagen, da muss man halt dann gescheite Risikomanager einstellen.
Ja, und das ist, weißt du, das sind für mich wieder die Sachen, die wir bei Covid gehabt haben. Wir haben die Geisterunternehmen am Leben erhalten.
Ja.
Ja, und jetzt halten wir die Geisterimmobilienentwickler am Leben, die sowieso irgendwann vor die Hunde gehen werden. Und spätestens, wenn die zweite Inflationswelle kommt, sind die alle dahin. Jetzt machen wir denselben Fehler noch einmal. Also man hat offensichtlich kein kleines bisschen gelernt aus der Vergangenheit.
Genau, das sind halt sklerotische Investmentbedingungen, die wir geschaffen haben. Um diese Investitionsmodelle waren nur mehr am Leben zu erhalten, eben in einem Umfeld mit Nullzinsen.
Ja.
Und die waren eben an das als Kernumfeld gebunden. Und sobald dieser Nullzinsumfeld nicht mehr da ist, funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr. Das heißt, das ist keine Investition, sondern es ist einfach nur, es ist einfach nicht nachhaltig, ne, weil du einfach nur an diesen Nullzins gebunden bist.
Absolut, klar.
Ja, dementsprechend, ich habe das immer gesagt, also jetzt regen sich die Leute natürlich auf, die Zinsen sind gestiegen und jetzt gehen alle bankrott und ho ho, aber die letzten 15 Jahre, wie jeder 100-200% im Jahr gemacht hat, hat sich keiner beschwert. Ne? Ja, da hat jeder gesagt, okay, ja geil, nur null Zinsen und jetzt fangen sie wieder alle zum Weinen an und sagen, ja, so geht das aber nicht und wir gehen alle vor die Hunde.
Ja,
ja, dann muss man halt lernen in jedem Umfeld. Ich finde auch, für das werden wir bezahlt an den Kapitalmärkten, absolut, egal welcher Submarkt das ist. Wir werden dafür bezahlt, Risiko adäquat einzuschätzen. Absolut. Wir sind Risikomanager. Und wenn wir Upside und Downside korrekt einschätzen, dann kriegen wir daraus unseren Obolus.
So ist es.
Und wenn wir das falsch machen, dann gehen wir vor die Hunde. Das ist unser genau. Handwerk.
Und ich denke, es gehört für mich, will jetzt natürlich niemanden ans Bein pissen, der jetzt da gerade davon betroffen ist, ganz klar. Aber es ist so. Für mich gehört einmal ein klärendes Gewitter her. Du musst jetzt einmal wieder die Luft reinmachen. Du musst diese ganzen halbseidenen Firmen einmal alle in den Wind schießen.
Genau.
Mit allen Konsequenzen, die dann natürlich hinten nachkommen, wie Arbeitslosigkeit und so, ist mir schon klar. Aber auf das aufbauend wäre dann wieder viel möglich. Aber wenn ich diesen schwer invaliden oder wie sagt man, Intensivpatienten am Leben erhalte, mühsam, kostet das unnötig Effizienz und Effektivität, meiner Meinung nach.
Na, vor allem, es bindet Kapital und Ressourcen.
Ja,
nicht nur echtes Kapital, Gelder, sondern auch Humankapital, also menschliche Ressourcen. Solche sklerotischen Buden, die halt nur am Nullzins hängen, am Nullzinstropf weiter zu beleben. Die binden halt Mannesstärke, Kreativität und Kapital. Und wenn das halt ausgespült ist, nennt man die kreative Zerstörung. Ja. Wenn man die wieder stattfinden lässt, dann kann sich dieses Kapital reallokieren. Und deshalb sagt man, Nullzinsen sind eine der größten Fehlallokationen von Kapital, weil du halt incentivierst, Sachen zu bespielen, die eigentlich in einem richtigen Umfeld keinen Sinn machen würde, wenn Geld was kosten würde.
Ja.
Die eigentlich dann aus dem Marktgeschehen ausscheiden würden. Das ist eben durchgebügelt mit Nullzinsen.
Absolut.
Und dementsprechend funktioniert das kapitalistische System da nicht mehr richtig und läuft aus dem Ruder.
Absolut.
Also es ist eine Anomalie im Kapitalismus.
Ja. Und die müssen wir mal wieder zulassen, dass das wieder mal klärend wird.
Genau.
Dass das wieder passt und dann soll es weitergehen. Ja. Jetzt fließt das Geld nach wie vor nicht nach Amerika. Die werden wahnsinnige große Probleme haben, sich zu refinanzieren.
Ja.
Es fließt eher in die deutschen Bundesanleihen. Ja.
Ja.
Es fließt aber auch in Gold. Und wie schätzt du das ein? Also Gold hat ja einen wahnsinnigen. Also wenn ich mir den Chart von Gold anschaue, hat es so einen Run schon jemals gegeben, ich weiß es gar nicht.
Ja, in den 70ern.
Aber das ist halt jetzt da auch, glaube ich, schon ein bisschen überhitzt, meiner Meinung nach. Wir sind jetzt bei 3.328, haben wir geschlossen am Freitag. Siehst du nicht ein bisschen Überhitzung? Ich meine, wir sind jetzt in ein paar Tagen von unter 3.000 auf 3.000. Wir haben 10% in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Handelstagen gemacht.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn, oder?
Also, ich weiß ja noch, die ganzen Leute, die immer sagen, Petrock und Gold, die liegt nur herum und wirft keine Rendite ab und keine Dividende und kostet nur und Lagerkosten und weiß ich nicht. Und es kennt halt keiner die Phasen, dass Gold parabolisch outperformen kann. Und wir sind in so einer Phase. Man braucht nur die 70er Jahre anschauen. Ich habe das, glaube ich, seit 4 Jahren habe ich die Phase, die auf uns zukommt, verglichen mit den 70er Jahren, mit 3 inflationären Wellen und mit einer Parabola in Gold. Und es wiederholt sich einfach. Man braucht ja nur Geschichte lernen. Man braucht sich dann noch ein bisschen umschauen. Und natürlich laufen diese Dinge heiß und jeder Bullenmarkt hat ein Ende irgendwann. Und ich glaube, die Woche habe ich einen Artikel geschrieben, Achtung vor der Parabole. Achtung vor der Parabola. Und egal, welches Asset wir nehmen, ob das Bitcoin ist, Nvidia, Aktienmarkt, generell S&P, ob das Gold ist oder was auch immer, alles, was senkrecht ansteigt, kollabiert auch senkrecht.
Klar.
Also das sind Übertreibungsphasen, das sind Maniephasen, wo, und die Maniephase bei Gold ist noch nicht am Ende, um das kurz zu machen. Also wir haben da noch nicht die absolute Panik, der Retail-Investor ist noch nicht drin. Wenn der mal reinkommt, dann geht das Ding erst so richtig steil und dann sind wir eventuell in der Spitze. Ich möchte das ist jetzt keine Prognose von einem Goldpreis, aber dann 8, 12, 14.000, das ist alles möglich in einer Manie, in einer Übertreibungsphase, aber das wird in sich dann wieder zusammenkollabieren.
Ja, ich sehe es auch eher kurzfristig als Übertreibungsphase, also so langfristig sehe ich es gar nicht so sehr als Übertreibungsphase, wenn man sich den Chart anschaut. Das ist einfach ein schöner Anstieg. Ja.
Ich bin langfristig eigentlich auch eher dabei, dass sich Gold erst seinen wahren Wert sucht, weil es lang unterdrückt war. Also ja. Gold gehört eigentlich auch höher.
Ja. Aber für die, die kurzfristig vielleicht neue Einstiegspunkte suchen, da würde ich jetzt mal ein bisschen abwarten vielleicht.
Genau, also ich habe auch zu meinen Abonnenten gesagt, ich denke, dass wir da, also wir haben da einen schönen Kanal, einen Aufwärtstrendkanal, aus dem wir nach oben ausgebrochen sind. Also den werden wir auf jeden Fall antesten, retour. Aber ich sehe so 2800 sehe ich auch eigentlich als möglich, wo ich sage, das wären eigentlich schöne Einstiege, 2900 eventuell. Aber ich sehe uns maximal 10%, wenn nicht 15%, aber das war's, sehe ich uns
ja,
fallen.
Ja, sehe ich auch nicht, ja.
Also ich glaube, dass wir einen langanhaltenden, dekadenlangen Bullenmarkt haben,
ja.
Der noch viel, viel höhere Preise mit sich tragen wird. Und ich sehe uns da immer wieder zurücksetzen oder seitwärts konsolidieren, aber immer nur maximal 10-15%.
Ja. Dann wird den Gottes Gehörgang, dann hoffen wir, dass wir nochmal günstiger reinkommen.
Ja.
Und nachjustieren können. Absolut, ja. Spannend, ja. Also Gold definitiv auch spannend. Ein paar Kleinigkeiten haben wir noch. Deathcross im SPX, auch darüber hast du geschrieben. Wir haben jetzt vorher recherchiert. Ich will das jetzt der Community nicht verheimlichen, natürlich. Wir haben ein bisschen recherchiert, was das für Auswirkungen hat. Wir waren beide ein bisschen überrascht, dass eigentlich, zumindest laut ChatGPT, wir haben jetzt nicht gemacht. Also wir haben nur ChatGPT befragt dazu. Bitte selbst überprüfen. Aber in den letzten 50 Jahren gab es 24 Deathcrosses. Also nochmal zur Erinnerung, ein Deathcross ist, wenn der 200-Tage-Durchschnitt vom 50-Tage-Durchschnitt nach unten durchbrochen wird. Das nennt man Deathcross. Und davon gab es in den letzten 50 Jahren 24 Deathcrosses. In 54% aller Fälle trat das Deathcross auf, nachdem der Index bereits einen Tiefpunkt erreicht hatte. Das heißt, es war eigentlich ein Kontraindikator. Allerdings muss man schon sagen, in den restlichen 46 Fällen setzte sich der Abwärtstrend fort mit einem durchschnittlichen Rückgang von weiteren 19%. Ja, also wenn es dann zu schlagend wurde, dann ist es schon ordentlich noch einmal nach unten gegangen und nicht ein bisschen, das muss man auch sagen. Ja.
Also in Wahrheit ist 50-50.
Ja, ich sage mal, 24 Death Crosses ist jetzt in 50 Jahren, ist jetzt nicht statistisch die große Dings. Ich würde da jetzt auch nicht so viel reininterpretieren. Vielleicht findet er noch...
Also die Frage, ob es bei anderen Assets vielleicht anders ausschaut.
Ja, möglicherweise. Wir können es ja überprüfen. Aber ich frage jetzt mal, ob er die letzten 100 Jahre zurückgehen kann. Vielleicht kriegt man dann ein bisschen mehr Infos. Aber es ist ja schon so, dass ich diese Statistiken natürlich alle also als Trader muss ich meine Wahrscheinlichkeiten daraus ziehen und muss natürlich mit dem richtigen Chancen-Risiko-Verhältnis drangehen. Und wenn ich da mit dem richtigen Chancen-Risiko-Verhältnis drangehe, wenn ich sage, okay, es war zwar ein Kontraindikator, der steigt wieder, aber wenn ich in ich glaube, wie viel waren es jetzt, 47% oder 46% der Fälle, wenn ich gewinne, 19% nach unten, kann man das mit einem guten Chancen-Risiko eine hochprofitable Strategie sein.
Absolut, absolut, ja. Ich war nur schockiert, dass es nicht aussagekräftiger ist. Ich habe mal schon gedacht, dass es so ein 60-40-Signal oder 70-30 sogar sein könnte, ein Deathcross, wo ich sage, weil es wird schon sehr oft bespielt und es wird überall gelehrt, in allen Büchern, die ich gelesen habe, steht es drinnen. Und dass das halt mit dem gleitenden Durchschnitt schon eine signifikante Marke ist, wenn sich die schneiden wieder. Und dass eben dann für Aufwärts- oder Abwärtstrend schon steht. Aber wenn da jetzt rauskommen wird, dass es ein 50-50-Signal ist, dann wäre ich schon eher schockiert, muss ich sagen.
Ich meine schon, ich habe es jetzt nochmal von 1929 bis 2025, der durchschnittliche Rückgang war -12,57%, der Medianrückgang -7,75%, der maximale Rückgang in den 1930er Jahren -78,84%.
Ist doch wahnsinnig.
Also da ging es dann ordentlich nach unten. Wenn man sich das jetzt anschaut aus der Sicht von 2000, ab 1950 ist es nicht ganz so schlimm, definitiv.
Ja.
Genau.
Ja, auf jeden Fall spannend. Also wir haben im Nasdaq und im SPX haben wir einen Deathcross. Das ist so. Ich sehe es schon als Bestätigung für einen Bärenmarkt. Ich meine, wir sind im Bärenmarkt technisch gesehen. Also wir sind weiter als 20% von der Spitze entfernt gewesen. Jetzt sehen wir den Rebound. Aber ich denke auch, dass wir da jetzt gerade den nächsten Abwärtstrendkanal bilden. Ich glaube, wir sind jetzt an der oberen Linie abgeprallt nach unten wieder. Und ich habe auch wieder Short-Positionen aufgebaut in beiden Underlines. Ich bin weiter bearish.
Ja, wir sind auch immer wieder am EMA 21 abgeschmiert in den letzten Tagen, dreimal, um es genau zu sagen. Und ja, ist definitiv schon auch etwas. Also ich bin auch auf der bearischen Seite eher unterwegs. Ich bin sehr, sehr vorsichtig. Aber es ist schon so, dass man langsam ein bisschen Positionen aufbauen kann. Ja, es
will jetzt
nicht, ja, auch,
ach Gott,
auch definitiv.
Ich baue keine Long-Positionen auf.
Ja, also ich würde jetzt vielleicht nicht 100% meines Kapitals da long gehen, was ich zur Verfügung habe. Aber wenn ich sage jetzt 10-15%, kann ich schon allokieren long. Wenn es wirklich das gewesen sein sollte, dann bin ich zumindest ein bisschen mit. Also ich nehme nach unten meistens, wenn ich einsteige, nach unten hin mehrere Einstiege.
Also ich denke, das ist jetzt wieder strategieabhängig. In meinem Langfristdepot habe ich nach den -30% oder -25% oder was es waren, habe ich auch eine erste Bullet gefeuert. Also da habe ich nachgeschossen, ein kleines Stück. Aber bei weitem nicht das, was ich zum Nachschießen bereit habe auf der Seitenlinie.
Du hast ja wieder an den Boden knapp nicht erreicht, glaube ich, im Depot, aber du hast wieder eine super Aktie auch auf deinem Substack vorgestellt, ja. Die ja jetzt wieder explodiert ist. ja, und auch ein sehr positives charttechnisches Signal jetzt vorübergehend mal herausgebracht hat. Wir verraten jetzt die Aktie verständlicherweise hier nicht. Ja, aber
das kommt am Substack. Das gehört den Abonnenten, wird das vorbehalten, aber die Aktie hat in 3 Tagen 48% gemacht. Also.
Absolut. Also schon ein Kracher kommt aus dem Edelmetallsektor, das dürfen wir, glaube ich, verraten. Und ja, durchaus interessant. Also Substack verlinkt man natürlich unten.
Nicht nur die Aktie, sondern das Underlying auch, also der Basiswert, der da gefördert wird. Ne? Ja. Spannendes charttechnisches Bild.
Definitiv. Ja. Wer will, Substack ist in der Videobeschreibung, können wir uns sehr, sehr gerne, könnt ihr euch sehr, sehr gerne ansehen. Super. Ja. Ja, und letzter Punkt, den ich auf der Liste hätte, von meiner Seite, ist die Containerschifffahrt, die jetzt einbricht. Und für mich die Gedanken, die ich mir jetzt mache, okay, ich glaube, Donald Trump hat jetzt jedes Containerschiff aus China, das anlegt, 1,6 Millionen Hafengebühr. Die Kleinigkeit von 1,6 Millionen, also ja, kann man sich jetzt überlegen, ob das schlau ist oder nicht. Aber es gibt jetzt schon die ersten Nachrichten, dass die Chinesen die Schiffe im Hafen lassen, beziehungsweise halt irgendwo zwischenlagern. Und ich denke mir halt, ja, das kannst du halt relativ schnell den Betrieb einstellen, ist jetzt, glaube ich, nicht das Thema, aber dann wieder hochfahren wird das gravierende Problem. Und da sind wir jetzt schon wieder bei Lieferketten und da sehe ich eine große, große Gefahr. Ich meine, wenn das jetzt ein paar Tage dauert, ist es weniger dramatisch, glaube ich. Aber wenn wir jetzt das Ganze über 2-3 Monate sehen, bis das dann wieder hochgefahren wird, die Leute werden rausgeschmissen, die Hafenarbeiter werden rausgeschmissen, bis du die wieder einstellst, bis die wieder arbeiten kommen, die finden sich vielleicht was anderes. Also ich sehe da ein Riesenproblem auf uns zukommen, selbst wenn das passieren sollte. Ich meine, ein Teil dieser Containerschiffe werden wahrscheinlich nach Europa oder nach irgendwo anders hin umgeleitet werden, gehe ich einmal davon aus. Das ist das eine, was ich sehe. Und das zweite sehe ich massiv unter Druck kommen, die zum Beispiel Facebook. Ja, weil Temu schaltet jetzt logischerweise keine Werbung mehr in Amerika. Und das waren doch beträchtliche Ad-Budgets, die die hatten. Also ich glaube, dass das die Q2-Earnings von Facebook fürchterlich ausfallen werden.
Puh.
Das sind so meine zwei
Politiken. Ja, habe ich jetzt nicht so am Schirm, aber spannende Idee. Ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Könnte ein guter Call werden. Zu den Lieferketten. Ich habe bei Corona, habe ich da ziemlich viel bei der Schifffahrt auch reportet, weil man schön gesehen hat, wie die Shipment-Costs da durch die Decke gehen und auch wie das mit den Houthi-Rebellen da eskaliert ist und so weiter, wie der Kap der Gute Hoffnung gesperrt, nicht der Kap der Gute Hoffnung, sondern die, wie heißt die Passage bei Saudi-Arabien?
Ja, Suezkanal.
Genau. Suezkanal, wie der gesperrt wurde, die Schiffe dann ums Kap der Guten Hoffnung umgeleitet wurden, hat man auch gesehen, dass sie auf einmal 40% mehr der Strecke haben, 40% mehr an Treibstoff brauchen etc. Und dementsprechend die Kosten auch. Man hat das wirklich schön in den PPEs gesehen, in den Produzentenpreisen. Und die Produzentenpreise sind ein Vorlaufindikator von den Consumerpreisen.
Ja.
Das heißt, alles, was in den Produzentenpreisen steigt, geht im Schnitt mit einer 4- bis 6-monatigen Verzögerung dann zu einem Drittel in die Konsumentenpreise über. Und das hat man während Corona wunderschön gesehen, wie die Lieferketten zerbrochen sind, dass eben diese Daten in die Höhe gegangen sind und 6 Monate später hast du das dann eben in den CPIs gehabt. Und das passt halt auch perfekt zu meiner Prognose, die ich, glaube ich, seit 3 Jahren anstelle, dass wir im September 25 die nächste Inflationswelle sehen, die signifikante. Und wenn das eintritt, dann habe ich das wirklich vor 3 Jahren auf den Punkt wieder getroffen. Das wäre echt erschreckend, genau. Also ich möchte mich da jetzt wirklich nicht selber loben, aber ich finde das wirklich erschreckend, wie solche Prognosen, die ich vor 3 Jahren mache, auf einmal wirklich wahr werden. Das finde ich echt arg.
Sehr gut. Ja, für mich schon ein wichtiger Play, weil vor allem auch charttechnisch Meta für mich extrem spannend ist im Moment. Wir haben da ein bisschen so eine Aufwärtsunterstützungswiderstandszone, die jetzt gerade massiv unter Druck steht.
Mhm.
Und müsste man sich anschauen. Wir haben halt die Quartalszahlen kommen von Meta, wann kommen die? Am 30. April, aber die werden jetzt noch nicht betroffen sein, die Q1-Zahlen. Definitiv nicht. Das heißt, das sind frühestens die Q2-Zahlen dann. Und da muss man halt noch abwarten. Aber für mich wird das eine Überlegung, wirklich auch short zu gehen, da in dem, vor allem Meta wird es natürlich treffen, es wird aber genauso Snapchat treffen. Da ist vielleicht noch die größere Wette, weil die Meta kann das eher diversifizieren. Ich glaube, Snapchat wird es weniger diversifizieren können, aber gut, Snapchat ist ja ohnehin schon schwerst angeschlagen. Da sind wir eh schon auf einem zerbombten Kurs mehr oder weniger.
Das ist
da noch short zu gehen, weiß ich nicht. Da sehe ich eher das Potenzial, dass das dann nicht so schlimm kommt, wie es eingepreist vielleicht schon ist. Also ja, das sind so meine 2 Annahmen dazu.
Was ich vielleicht noch zu den Handelswegen sagen möchte, ist, also ich habe jetzt mit meiner Familie dann auch ein bisschen gesprochen und habe sie angehalten, dass man vielleicht Medikamente, die man regelmäßig braucht, dass man die jetzt auch vor Ort legt, weil wir sind gerade in der in der Generika-Erstellung sind wir halt extrem abhängig von China. Und wenn sich, Trump hat jetzt zum Beispiel gesagt, Europa muss sich entscheiden zwischen China und den USA. Das hat er offiziell gesagt. Und wenn wir uns jetzt dafür die USA entscheiden sollten, wovon ich primär ausgehe in meinem Basisszenario, dann würde das implizieren, dass wir eventuell da auch Schwierigkeiten kriegen mit Lieferungen aus China. Und wenn das die Generika betrifft, dann wird es schwierig mit diversen Medikamenten. Und wenn man dann auf Blutdruckmittel angewiesen ist oder Insulin oder so und wir das nicht bereitstellen können, dann wird es entweder teuer oder gar nicht mehr zu bekommen und dann könnte das gesundheitlich ein Problem werden. Also da, ich möchte keine Panik verbreiten, aber über sowas sollte man eventuell nachdenken, dass man sich sowas, wenn man so fortlegen kann, auch vorlegt eventuell.
Ja, definitiv spannend natürlich. Ich hoffe nicht, dass wir das machen, dass wir uns der USA ausliefern, weil ich meine, natürlich auch nicht China. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam
emanzipieren
uns und sagen, weder noch wir sind Europa und wir machen es so und weder der Onkel Donald noch der Herr Xi Jinping werden da großartig viel mitreden können.
Ich glaube halt, dass wir nicht alt genug sind, um uns zu emanzipieren. Wir sind nicht weit genug fortgeschritten in unseren Strukturen, dass wir das können. Also
welche Strukturen?
Also alle möglichen, also am militärischen zum Beispiel. Ja, also sind wir sind keine Großmacht, die in einer multipolaren Weltordnung einen richtigen Pol darstellen kann, finde ich.
Aber ich sehe die Gefahr einer militärischen Konfrontation sehe ich einfach nicht.
Nein, da geht es auch gar nicht um die direkte Konfrontation, sondern um die Abschreckung auch, um die Möglichkeit einer Konfrontation standzuhalten überhaupt.
Das muss man aufbauen, das sehe ich so. Ich bin, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man jetzt gut beraten ist, wenn man sich in die Hände eines Vollpsychopathen begibt. Das ist in der USA halt momentan leider der Fall. Also da muss ich ganz offen ehrlich sagen, ich halte auch nicht von den chinesischen Dingen, da gibt es auch genug natürlich Menschenrechte und Co. und vieles mehr. Ja. Also ich glaube, da muss man die ausgewogene Mitte muss man sein und man könnte so schön auch ein bisschen in der Mediatorrolle, glaube ich, ganz gut aufgehen jetzt. Ja. Und das wäre halt für mich schon etwas, was wichtig ist. Ja.
Ja, ich sehe das halt dann teilweise auch immer schwierig, vor allem wenn ich meine deutsche Außenministerin anschaue, eine Annalena Baerbock, die dann ich möchte jetzt einmal tollpatschig nennen, dann einen Xi Jinping einen Diktator nennt und so. Auch wenn das vielleicht sein mag oder wenn es von uns im Westen teilweise so interpretiert wird. Fakt ist, dass es der politische Osten, Asien und so weiter teilweise gar nicht so sieht. Und die sehen Deutschland, und das muss man sich einmal überlegen, dass Asien, speziell China und so, Deutschland oft so als den Lehrmeister sieht, als den Oberlehrer, der immer sagt, ihr habt das so und so zu machen. Und aber vielleicht China vielleicht ausgeschlossen, aber andere Volkswirtschaften teilweise vielleicht gar nicht so leben wollen wie Deutschland und dann halt immer eine mit dem Stecken kriegen, du, ihr habt das so und so umzusetzen, weil sonst seid ihr keine Demokratie und dann, es kommt halt oft teilweise so als Oberlehrer rüber und ich glaube, das haben die asiatischen Länder dann auch irgendwann satt.
Ja, das kann natürlich sein, oder haben sie eh schon längst satt, auch die afrikanischen haben es satt, dass wir da immer die Oberlehrer spielen und China halt den großen Vorteil hat, dass die überhaupt keine Forderungen stellen und einfach gewähren lassen sozusagen, aber das, ich glaube, dass weder das eine noch das andere eine gute Strategie ist.
Ja? Da bin ich deiner Meinung.
Also man muss schon gewisse Grundregeln festlegen.
Ja? Ich wollte nur sagen, wenn man Mediator spielen will, dann muss man halt in seiner Kommunikation auch ein bisschen arbeiten.
Ja, gut, die Baerbock ist eh nicht mehr dran, also,
ja.
Oder bald nicht mehr dran.
Ja, aber wo geht die hin? Die hat ja das nächste Orgeamt.
Ich hab keine Ahnung.
Ja, Chefin von was ist die schon wieder? Irgendwas bei der UNO, glaube ich.
Versorgungsposten irgendwo, logischerweise, ne? Aber da würde ich mal weniger Sorgen machen. Das ist halt immer die Frage auch ich glaube auch, dass Deutschland wie auch die EU natürlich selbst genug Baustellen haben und ich glaube, wir sollten uns gar nicht so sehr aufs Äußere fokussieren, sondern mal aufs Innere. Und wenn wir das in den Griff haben, dann können wir auch immer nach außen wieder gehen.
Bin ich absolut bei dir, dass man dann mal von der eigenen Haustür kehren sollte und schauen, dass man von innen heraus stark wird wieder. Und wir haben da viele Hausaufgaben zu machen, also unsere Länder zerbröseln, ja.
Ja, ich bin gespannt, was jetzt Deutschland mit diesen Milliarden und Abermilliarden Investitionen macht. Also das kann man durchaus, das kann sinnvoll sein. Das kann auch katastrophal sein, logischerweise. Ja. Also
ich meine, ich bin halt Berufspessimist, du kennst mich. Und ich glaube halt, dass wir in einer Überbürokratisierung so weit fortgeschritten sind, dass es in einem überbürokratisierten Staat versumpert das Geld wieder. Das glaube ich leider.
Muss man schauen. Also ich bin guter Dinge. Ich bin der Berufsoptimist von uns beiden. Ich bin guter Dinge. Weil einfach jetzt man jeder weiß, also wirklich mittlerweile jedes Volksschulkind vermutlich sogar, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Und da agierst du dann anders als, oh ja, das ist ja. Also wenn du es jetzt noch nicht weißt, dann weiß ich nicht, wann du es wissen sollst.
Also ich kenne viele Stimmen, die sagen, es prosperiert und floriert in Deutschland.
Welche Stimmen wären das?
Also, ja, es gibt es schon. Naja,
also. Ja, das habe ich jetzt, also das, gut, ich bin jetzt, muss ich ganz offen ehrlich sagen, sehr medienkonsumscheu.
Ja.
Aber das habe ich jetzt noch nie irgendwie wahrgenommen. Also ich glaube schon, dass die wissen, dass 5 vor 12 ist. Ich glaube, dass das die Möglichkeit, die Chance sein könnte. Ob sie es deswegen nutzen oder nicht nutzen, weil auch Politiker wollen ja wiedergewählt werden, ist die Frage.
Das natürlich. Ist halt auch so ein Thema, was mich immer zweifeln lässt. Mit Sparpolitik gewinnst du keine Wahlen. Und dementsprechend, also die Schulden, die wir da in Deutschland machen, mit den Milliardenpaketen, die sind größer als bei Covid.
Ja, aber da sind wir doch wieder bei Millet. Der hat doch auch mit einem Sparpaket die Wahl gewonnen.
Ja, aber da ist der Schmerz in Europa noch nicht groß genug, dass man sowas
durchdrücken kann. Da bin ich bei dir, aber das könnte, wir haben noch 4 Jahre bis ja. Zur nächsten Wahl oder 5.
Es muss halt leider das immer wehtun, dass man bereit ist, so einen radikalen Umbruch zu akzeptieren in der Bevölkerung, weil halt keiner natürlich sagt, ich gebe freiwillig was vom Wohlstand her. Aber
und wir sind halt wieder bei der Grunddiskussion, die wir schon einmal, glaube ich, in der ersten oder zweiten Podcast-Folge geführt haben, wo ich sage, wenn du das auf 2 Legislaturperioden beschränkst,
ich bin so bei
dann
dir.
Hat er in der 2. Legislaturperiode spätestens nichts mehr zum Verlieren, weil er persönlich oder sie persönlich muss nicht wiedergewählt werden.
Richtig.
Ja. Und das würde so viele Probleme lösen.
Ja.
Und damit wäre es erledigt. Ja.
Warren Buffett hat auch einmal gesagt, er hat das Budgetdefizit, kann er mit einem Federstrich kann er das beenden, und zwar indem er die Wiederwahl an das Budgetdefizit bindet. Wenn du über 1,5% Defizit hast, hast du keine Chance auf Wiederwahl. Fertig ist das Defizit. Du hast nie wieder ein Defizit.
Ja, ist die Frage, ob das dann, ob strukturell kann es natürlich oder kurzfristig kann es natürlich sinnvoll sein, manchmal mehr Defizite einzugehen.
Nix.
Ja, das heißt nichts. Oh, es gibt schon Sondersituationen, das schließt das dann halt aus. Ne? Also ja, nichts.
Ja, aber dann sind wir wieder in der permanenten Alarmierung, weil dann haben wir permanent.
Ja, das darf Krise. Natürlich nicht sein. Ne? Das darf natürlich nicht sein. Also ich kann ja, es ist schwierig. Sowas ist ganz schwierig. Aber ich würde mich durch Regeln nicht zu sehr einengen. Mir genügt schon, wenn 2 Legislaturperioden und du bist weg, du nie wieder hast du ein politisches Amt, nie wieder.
Ja, das wäre ein guter Anfang.
Fertig. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Aber ja, so ist das. Gut, ich habe jetzt ein bisschen geschaut. Die Shipping-Aktien sind alle unter Druck im Moment, logischerweise. Ja. Also das zu Containerschifffahrt und zu Co.
Ja, vielleicht gibt es sie gerade wieder günstig. Also ich kann mich erinnern an die Zeit, wo Corona war, da war das ja, das war komplett
ja, verrückt. Hast du ja komplette Schiffe um 1 Dollar kaufen können oder so.
Ja,
das
ja,
war ja Wahnsinn.
War
ja.
Komplett
das
war verrückt.
Unglaublich, ja. Genauso wie Öl. Ne?
Öl war negativ, minus ja. $31 das Barrel.
Ja. Also wer da zugeschlagen hat.
Da war ja der super Trade von vielen großen Banken und Hedgefonds, eben diese günstigen Schiffe aufzukaufen oder zu mieten. Und deshalb sind die Mieten von den Tankern dann auch extrem explodiert. Weil man das quasi in Tanker gefüllt hat und auf See dann liegen hat lassen, gelagert hat. Ja. Ne? Zumindest bis sich der Ölpreis wiederholt hat.
Ja, haben sich ein paar goldene Nase verdient und ein paar sind pleite gegangen.
Ich habe es wirklich um ein paar Wochen verpasst. Ich habe es getradet, aber ich habe es nicht richtig gemacht, leider.
Ja, wenn es immer richtig liegen würdest du nicht hier sitzen.
Ja. Oh ja, doch.
Ja,
natürlich.
Oh. Jetzt müssen wir endlich aufhören.
Besser wird es nicht mehr.
Nein, ich war mit meinen Themen eh durch, Dominik. Also das war's von meiner Seite. Wenn du noch was hast, gerne. Aber
nein, ich glaube, das waren eh so die wichtigsten News von der Woche. Es bleibt halt spannend. Die Märkte sind echt sehr volatil. Ich glaube, dass wir weiter im strukturellen Bärenmarkt sind, overall.
Ja.
Und meine Strategien verändern sich nicht groß. Ich bleibe weiter in den Edelmetallen investiert. Schau, dass ich den einen oder anderen Short-Trade mitnehmen kann. Und sitzt aber sehr, sehr hoch in Cash.
Ja. Ja. Also Edelmetall ist sicher ein starkes Thema im Moment. Du hast ja auch schon oftmals erklärt, dass wir nicht am Ende des Bullenmarkts
sind. Absolut.
Sondern ganz im Gegenteil. Wer da Lust und Laune darauf hat, mehr zu fahren in der Edelmetall-Masterclass, kann man das. Auch die findet ihr natürlich in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Und ja, die nächsten 2 Wochen könnte ein bisschen unregelmäßiger werden in diesem Podcast. Ich fliege nämlich nächste Woche nach Zypern zum Cashflow-Event auf Zypern. Wir werden trotzdem versuchen, das halbwegs durchzuziehen und via Internetverbindung miteinander zu plaudern. Aber vielleicht kommt der eine oder andere Tag früher oder später der Podcast raus. Dann bitte ich das zu entschuldigen. Dominik, ich sage wie immer danke, dass du dabei warst.
Danke dir.
Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns, wenn wir uns im nächsten Podcast wiedersehen.
Alles Liebe.
Ciao, ciao.